Moin Uli, nee, moin Niklas.
Moin.
Niklas, worüber wollen wir reden?
Und lass uns doch mal über Handball reden.
Dann reden wir mal über Handball.
So, Podcast.
So, Podcast, der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge 45 des So Podcast steht auf dem Programm. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute einen jungen Mann zu Gast, von dessen Energie und Begeisterung ihr euch vielleicht schon mal habt anstecken lassen, wenn ihr schon mal bei den Handballern des HV Lüneburg vorbeigeschaut habt. Ein Stromausfall während eines Spiels dort wäre kaum ein Problem, der Mann hat so viel Power, da bleibt's hell. Bei uns zu Gast ist der Torhüter und der Co-Kapitän von Handballverbandsligist HV Lüneburg, Niklas Tran. Niklas, herzlich willkommen, schön, dich hier zu haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Niklas, wir wollen über Handball reden heute, über euren Saisonstart mit dem HV Lüneburg. Da kommen wir später noch dazu, ausführlich das zu besprechen. Fangen wir vielleicht mal mit dir als Person an. Du kommst aus einer sportbegeisterten Familie. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die Sportwelt deiner Familie sozusagen. Erzähl uns mal so ein bisschen, was da alles so auf dem Programm steht.
Ja, meine Familie ist eigentlich eine Fußballerfamilie. Heißt, alle meine Onkels und mein Vater auch haben Fußball gespielt. So habe ich dann auch angefangen. Mittlerweile machen entweder die Knochen nicht mehr mit oder sind einfach zu alt geworden.
Entschuldigung, du bist, glaube ich, 24, ne?
Ja, genau, ich bin 24, aber...
Okay, dann nochmal, damit es alle, er ist 24. Die Knochen machen nicht mehr mit. Also nein.
Beim Fußball. Nee, auch von meinen Onkels und Vater nicht. Genau, angefangen habe ich auch mit Fußball, aufgrund der Fußballleidenschaft der Familie. Aber dabei ist es nicht so lang geblieben, aufgrund des Talents. Und ja, ich bin mit meinem Bruder der einzige Handballer der Familie.
Wie kommt das, dass du dann beim Handball gelandet bist?
Tatsächlich war es eine ganz lustige Geschichte. Ich wurde einfach mal von meinem Nachbarn mitgenommen zum Training. Und das hat Zippel gemacht. Und bei Zippel war es immer so, dass du nach dem Training Süßigkeiten bekommen hast.
Detlef Zipplik muss man an der Stelle sagen, für die, die es nicht wissen. Also kennt man den Handballerkreis nur unter Zippel, aber viele Jahrzehnte Jugendtrainer beim HV Lüneburg oder auch HSG Lüneburg. Entschuldigung, wenn ich da noch kurz eingegriffen habe.
Genau, stimmt. Detlef Zipplik. Und da gab es immer Süßigkeiten nach dem Training. Und das war der erste einfache Grund, der mich beim Handball gehalten
okay.
hat.
Okay.
Der zweite Grund war, dass die Halle deutlich kleiner ist als ein Fußballfeld. Und das kam mir ganz zugute, weil ich als Kind nicht so gerne laufen wollte.
Ah, okay.
Genau, vielleicht auch deswegen dann im Tor gelandet.
Okay, ja, das ist eine spannende, interessante Begründung. Ich kann die gut verstehen. Ich habe auch eine große Schwäche oder eine große Sympathie für Torhüter, weil in meiner Jugend habe ich auch immer im Tor gestanden. Das hatte damit zu tun, dass ich das irgendwie immer ganz cool fand, Bälle abzuwehren oder wie auch immer. Andererseits, ich war auch damals schon nicht der allerausdauerndste und habe dann quasi immer so die Ansage gehört, ihr stellt den Dicken mal ins Tor, ne? Und das habe ich aber dann, da habe ich dann auch eine gewisse Begeisterung für entdeckt und habe das auch gerne gelebt. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Und für Torhüter, Torhüter sind das Rückgrat einer Mannschaft, egal ob es Handball, Fußball, vielleicht auch Eishockey oder andere Sportarten mit Torhüter sind oder Torhüterinnen. Gab mal einen Eishockey-Torhüter hier in Adendorf, Bernd Holler, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, der hatte auf seinem Helm stehen, steht der Keeper, steht die Mannschaft. Ich glaube, das kannst du unterstreichen, oder?
Wer welchen Helm tragen würde, würde es vielleicht auch drauf stehen.
Ja, du trägst keinen Helm, aber also trotzdem, manchmal würde man sich vielleicht einen wünschen, ne? Oder? Wenn er so mehr so die aus dem Rückraum oder vielleicht manchmal beim Tempo-Gegenstoß oder so. Ist dir schon mal passiert, dass du so richtig einen auf die 12 bekommen hast und erstmal da gelegen hast und gesagt hast, wo bin ich hier?
Ja, also man sagt ja immer, Torhüter haben ein bisschen einen Knacks und ich glaube, das in jeder Sportart so. Ich mag es tatsächlich, irgendwie Bälle abzubekommen. Richtig auf den Kopf habe ich auch schon welche bekommen, klar. Und in dem Moment, die mir schon mal zugeguckt haben oder vielleicht auch meine Mitspieler, wenn die mal zu nah am Kopf dran vorbeiwerfen, werden merken, bin ich schon manchmal sauer, aber jetzt so über die Sommerzeit fällt einem auf, ja, irgendwie vermisst man das ein bisschen.
Okay, gut. Ja, wird ja demnächst anders werden wieder. Denn ihr steht kurz vor eurem ersten Saisonspiel in der neuen Liga, Verbandsliga. Wie gesagt, wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Du hast 2007, hast du gesagt, angefangen mit Handball. Du bist sozusagen ein Kind, in Anführungszeichen, des HVL. Hast immer dort gespielt. Was hat dich immer auch dort gehalten? Du hättest ja wahrscheinlich auch mal die Möglichkeit gehabt zu sagen, ach, ich probiere mal das aus. Aber du bist immer dort geblieben. Was hat dich da an den Verein auch gebunden?
Eigentlich die Leute, die da gespielt haben, mit allen Leuten, die ich angefangen habe in Handball. Die spielen immer noch Handball, viele davon tatsächlich auch immer noch in meiner Mannschaft. Mit den meisten spiele ich seit der E-Jugend zusammen. Und gehalten hat mich immer die Gemeinschaft und Handball fand ich immer schon wie spannender als Fußball, weil beim Fußball bin ich damals immer oft mal eingeschlafen beim Zugucken, weil ich mit meinem Vater mal lang gucken durfte. Und beim Handball passierten eben so viele Tore, dass ich dachte, ja, das ist auch irgendwie cooler, weil man muss hingucken, um nichts zu verpassen. Ja, deswegen okay. Bin ich auch so lange beim Handball geblieben und ja, wie gesagt, vor allem die Leute. Und mittlerweile, man hat immer noch Kontakt zu allen und auch der Verein ist einfach die Entwicklung zu sehen, jetzt im wo ich ein bisschen älter bin,
ja,
merkt man das, ist ganz cool zu sehen, von wo er gestartet ist, der Verein, und wo er jetzt ist. Und genau, bis auf ein Jahr habe ich in Lüneburg gespielt, ein Jahr war ich mal kurz Ausflug in Dorfmark,
ja,
aber dann nach einem Jahr dann auch wieder zurück zum Heimatverein.
Ja, zurück zum Heimatverein, ja. Das, was hast du in Dorfmark, in welcher Liga hast du da gespielt?
Das war in der B-Jugend und damals die Oberliga.
Mhm.
Da haben schon welche von uns gespielt und die brauchten noch einen Torwart. Da hat mich Paul Dombrowski, der jetzt auch wieder mit mir, ja, in der Mannschaft spielt, ja, hat mich eigentlich in der Schule angesprochen, hey, wir brauchen einen Torwart, willst du nicht mal zum Probetraining kommen? Und mich hat sowieso schon immer mal gereizt, woanders zu spielen. Und da dann eben auch leistungsorientiert, Handball-Oberliga war da die höchste Liga für die B-Jugend. Und ich dachte, ja, warum nicht? Guckst du mal, ob du das schaffst. Habe ich geschafft. Aber dann haben wir in der A-Jugend eben auch die Oberliga-Quali gespielt, sodass ich dann zur A-Jugend wieder zurückgewechselt bin mit Paul, Leon und Christian. Mit Paul und Christian spiele ich ja auch immer noch beim HVL. Genau, da hat sich das dann so ergeben, dass es hätte keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt da in Heidmark, heißt das, gespielt hätte oder jetzt hier in Lüneburg.
Ja, ich glaube, der HVL und auch die Lüneburger Handballfans sind froh, dass du dich so entschieden hast und wieder hier oder längst wieder hier im Tor stehst. Stichwort Torhüterspiel. Ich habe es im Eingang schon kurz gesagt, wer dich schon mal hat spielen sehen, der weiß, wow, da steht jemand im Tor, da brühen die Funken. Du pushst dich wahnsinnig bei gehaltenen Bällen, du pushst deine Mannschaft, du treibst die Mannschaft an. Ist das schon immer dein Torhüterspiel gewesen? Hast du das über die Jahre entwickelt? Was bringt dir das so im oder ist das für dich ein entscheidender Punkt? Das ist mein Torhüterspiel, anders kann ich es auch nicht. Will ich es auch nicht.
Ich glaube, das hat sich entwickelt, weil eigentlich bin ich eine recht ruhige Person, würde ich von mir behaupten, nur auf dem Handballspielfeld irgendwie ganz anders. Und in der Jugend war ich dann doch eher die ruhige Person, die vielleicht oft oder mal was geschrien hat, aber auch nicht so lange wie jetzt. Und ich glaube einfach, das brauchen wir für unser Spiel, das brauche ich für mich, um uns einfach zu pushen. Weil wenn man erstmal in diesem Flow ist, und ist ja nur Positives, was man sich gegen den Kopf wirft, man feiert sich gegenseitig und ich glaube, das ist unglaublich wichtig für einen Spieler oder auch für eine Mannschaft, sich in so ein Hoch zu spielen. Weil wenn man anfängt, sich gegenseitig negativ anzuschreien, glaube ich, bringt es keinem was. Aber dieses Positive, was auch von uns gefordert wird, macht erstens unglaublich Spaß, sich gegenseitig mal anzuschreien auf dem Feld, aber pusht einen selber auch einfach und dass man eben seine Limits erreicht.
Das ist sehr interessant. Man sieht das ja auch, wenn man euch spielen sieht, auch in der vergangenen Saison, wie ihr euch gegenseitig anpeitscht, putscht, wie ihr euch Mut macht, wie ihr euch lobt, wie ihr euch feiert. Christian Flessner, euer Trainer, hat mal gesagt, das trainieren wir sogar. Diese Art, diese positive Energie rauszubringen. Wie trainiert man das?
Ein Training davon ist mein Lieblingsspiel, das machen wir ganz oft nach dem Training. Das ist ein ganz einfaches Schere-Stein-Papier-Spiel, wo jeder gegen jeden spielt und es ist einfach, man sucht sich einen Spieler aus, geht dahin, spielt Schere-Stein-Papier. Gegen den man gewonnen hat, der Verlierer ist sozusagen bei einem dann ein Supporter. Und es ist ja für Außenstehende vielleicht unsinnig, sich anzuschreien, sich zu pushen, als wäre es hier gerade das Finale der Weltmeisterschaft, obwohl es gerade nur ein Schere-Stein-Papier-Wettbewerb beim Training ist. Und ich glaube, da lernen wir erstens, aus uns rauszukommen und das einfach mal positiv zu verpacken. Und es macht einfach unglaublich Spaß und schweißt ein Team so zusammen, bei so einem Spiel wie Schere, Stein, Papier mal so rumzuschreien und einfach mal alle zu supporten. Und genau, das ist ein Teil des Trainings und auch im Training wird gefordert, uns gegenseitig einfach zu pushen während der Übung.
Ja.
Christian sagt immer ganz gerne, das, was wir trainieren, gibt er vor und das, wie wir trainieren,
macht die Mannschaft.
Hängt an uns.
Ja, okay.
Genau, und ich glaube auch, dass da sich eigentlich jeder dran hält. Jeder sagt, hey, jetzt ein bisschen mehr, hey, gute Aktion, nächster. Und ich glaube, das trainiert schon unglaublich viel auch fürs Spiel, weil dann kommt es auch von allein und dann braucht es selten angesprochen zu werden, hey Jungs, jetzt pusht euch mal, das kommt dann eben aus der eigenen Energie heraus.
Sehr spannend. Ich denke, diese mentale Komponente wird im Sport immer, immer wichtiger, ob das Einzelsportarten sind oder Mannschaftssportarten. Und ja, sehr spannendes Feld, das so zu verinnerlichen und auch so zu trainieren. Du hast ganz interessanten Satz gesagt, im Gegensatz zu deinem Torhüterspiel, was sehr extrovertiert ist, bist du privat, so hast du es eben zumindest durchklingen lassen und so erlebt man dich auch, glaube ich, eher ein ruhigerer Typ. Ist das tatsächlich so, dass da ein ziemlicher Gap ist, also ein ziemlicher Kontrast ist, oder?
Ja, ich glaube, so ein Riesenkontrast nicht, aber man merkt es schon, wenn ich im Feld bin. Ich höre das auch immer von meiner Mutter, weil mein Vater wohl auch so war. ich würde behaupten, im echten Leben, da bin ich eher zurückhaltender, im Team dann vielleicht nicht, aber auf dem Handballfeld dann, glaube, kann ich gar nicht als einfach ruhig dastehen und meinen Job machen. Da würde mir auf jeden Fall was fehlen, aber eine Lücke ist da schon zwischen Privatleben und Handballleben.
Es ist ganz interessant. Ich habe das mal erlebt bei einem, wenn ich das vielleicht an der Stelle mal kurz einwerfen darf, bei einem der ganz großen, vielleicht dem größten deiner Zunft, sage ich jetzt mal, Thierry Omeyer. Der war mal, das ist jetzt schon einige Jahre her, damals als Torhüter des THW Kiel mit dem THW hier bei einem Vorbereitungsturnier, das ist der internationale Heide Cup gewesen. Der wird jetzt immer noch in Schneverdingen ausgetragen. Der wurde mal 2-3 Jahre in Lüneburg ausgetragen. Und wir hatten die Idee zu sagen, okay, komm, den Ding schnappen wir uns nach dem Spiel. Und wer Thierry Omeyer mal auf dem Feld gesehen hat, also der ist richtig aggressiv gewesen, der hat sich gepusht, der war, mit dem war also alles aber nicht gut Kirschenessen auf dem Spielfeld. Und nun war es leider so, dass der THW ein eher schlechteres Spiel abgeliefert hat und er war so mega sauer während des Spiels. Zum Teil auf sich, zum Teil auf seine Mitspieler und so weiter. Und ich war dann auserkoren, sozusagen danach zu ihm hinzugehen und ihn zu fragen, ob er vielleicht ein Momentchen Zeit hat für ein Gespräch. Damit, das kann jetzt noch eine Herausforderung werden. Okay, ich bin zu ihm hin, habe gesagt, ich bin auf Englisch angesprochen, weil ich nicht genau wusste, mein Schulfranzösisch hätte für 2-3 Basics gereicht, aber dann in dem Moment nicht so viel mehr. Und habe ihn dann gefragt, haben Sie einen Moment Zeit? Und mit Abpfiff, der ruhigste, freundlichste Mensch, den ich seit langem zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe, total bei sich, total, ja, auf Deutsch oder auf Deutsch oder auf Englisch. Ich dachte, Moment, man hat einen Franzosen gefragt, man weiß ja, die sind da manchmal so ein bisschen eigen, was die Sprache angeht. Und ich sagte, naja, dann auf Deutsch. Und dann haben wir auch gesprochen und er war also wirklich entzückend und ganz freundlich und höflich. Und also das ist dann schon, dass wenn man, was ich damit nur sagen will, wie du es ja auch sagst, wenn man auf dem Spielfeld ist, ist es wahrscheinlich wie so eine Glocke oder eine Bubble oder nenn es wie du willst, dass man dann einfach in einer anderen Welt lebt, oder?
Ja, ich meine, der jetzige und aktuellen Zeit zu bleiben, Wolf, Andy Wolf, ist ja auf dem Feld auch sehr laut. Ich glaube, im echten Leben ist er, habe ich mal gehört, dass er da gar nicht so laut ist und auch eher ruhiger.
Ja, das sind dann diese Sachen, die eben auch, glaube ich, solche Weltklasse-Torhüter in dem Moment auch auszeichnen. Ja, du hast mir schon mal erzählt, du bist grundsätzlich auch sehr sportbegeistert, auch über den Handball hinaus. Fußball hast du schon erwähnt, deine Familie überwiegend über den Fußball gekommen. Was, wenn du hier in Lüneburg unterwegs bist, was schaust du dir noch so ganz gern an oder wo bist du da noch unterwegs?
Also ich sag immer, ideales Wochenende von mir sieht aus Freitag Eishockey, wenn die Saison wieder losgeht. Samstag habe ich selber ein Spiel und sonntags gucke ich gern bei vielen Vereinen hier in Lüneburg zu beim Fußball. Jetzt LSK direkt vor meiner Haustür, MTV durch meinen Mitbewohner oder auch mal ein Stück weiter nach Reppenstedt. Also ich interessiere mich einfach sehr für Sport. Dann kommt ja noch meistens Mittwoch der Volleyball dazu. Da gucke ich auch sehr gerne zu. Und eigentlich alles, was dazu kommt. Jetzt haben wir auch mal ein Training bei den Faustballern gehabt. Da habe ich mir jetzt auch nochmal vorgenommen, da mal zuzugucken, weil wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen, zu Olympiazeiten, also mich interessiert jede Sportart. Und ich glaube, hier in Lüneburg haben wir echt viele coole Sportarten. Und ich habe lange noch nicht alle geguckt, aber ich gucke sehr gerne, sehr viel.
Ja, du hattest schon gesagt, du hattest ein bisschen die Olympischen Ringe dann auch unter den Augen jetzt während der Zeit der Spiele in Paris, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Waren ja auch wirklich unfassbar tolle Momente, jetzt auch mit den Paralympics, darf man nicht vergessen, sind immer noch unfassbar tolle Momente, tolle Bilder und Emotionen, wie ich sie in Sachen Olympia, kann mich kaum erinnern, jemals so beeindruckende, in jeder Hinsicht beeindruckende Spiele da bisher erlebt zu haben, also gesehen zu haben. Auch mit vielen neuen Disziplinen, Breaking, Bouldern, Hanging Off heißt es, glaube ich, und ich weiß nicht, oder 3x3, Basketball, Wahnsinn, ne?
Ja, also richtig gute Sportarten, auch zu den Paralympics. Ich habe gestern nochmal die Zusammenfassung geguckt und da habe ich Rollstuhl Rugby gesehen.
Ja.
Da dachte ich mir auch nur, krass, also die gehen ja richtig zur Sache.
Okay, ja.
Jetzt geht's zum Glück weiter mit den Paralympics, kann noch mehr Sport gucken.
Wollte ich gerade sagen, du hast immer noch alle Möglichkeiten. Kommen wir nochmal kurz auf den HV Lüneburg jetzt zurück. Du bist auch in der Vereinsentwicklung tätig, zusammen mit einer ganzen Reihe von Leuten, aber natürlich mit Matthias Pengel, dem Geschäftsführer des HVL, mit Christian Flessner, der sich da auch sehr, sehr engagiert. Was vielleicht in einer kurzen Zusammenfassung, was habt ihr da jetzt noch so alles in der Pipeline, was habt ihr da noch alles vor?
Also was wir vorhaben, morgen haben wir das erste Mal, seitdem ich eigentlich im Verein bin, dass wir von den Herren über Damen und Jugendmannschaften, zweite Mannschaften, alle die gleichen Trikots haben.
Mhm.
Die verteilen wir morgen. Das ist ein cooles Projekt, was dazu kam. Und generell alles Mögliche in der Vereinsentwicklung, was den Verein voranbringt und, wie Matthias Pengel sagt, professionalisiert eigentlich.
Ihr habt ein sehr ehrgeiziges Projekt vor einigen Monaten auf den Weg gebracht, die Crowdfunding-Aktion. Wir hatten das mehrfach angesprochen und auch berichtet. Mit einer, ja, zunächst mal schier unglaublich klingenden Summe, 25.000 Euro als Zielsumme, die auch nur dann ausgezahlt werden würde, wenn ihr sie erreicht. Also 24,5 hätte es nicht funktioniert. Ihr aber seid dann am Ende bei 27,5 gelandet oder sowas. Also eine Wahnsinnsleistung, die Menschen zu motivieren, für ein engagiertes Vereinsprojekt so viel Geld zu spenden. Aber du hast schon mal angedeutet, es war dann, ja, zwar am Ende hat es gereicht, aber es war dann eine ziemliche Zitterpartie auch zwischendurch, ne?
Ja, also mein Job war es dann irgendwo auch, die Leute, die dann ein bisschen demotiviert waren, als wir bei 17.000 so gestockt haben, schaffen wir das noch, die dann zu motivieren, obwohl ich ja selber den Gedanken hatte, schaffen wir diese Summe überhaupt, dass man da positiv bleibt. Jetzt haben wir es zum Glück am Ende geschafft, aber ja, ich habe sehr gezittert.
Also ihr hättet wahrscheinlich den letzten Penny nochmal umgedreht, um dann es zumindest über die Hürde zu schaffen, damit die das Geld zur Auszahlung kommt und ihr eure Ziele verfolgen könnt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da haben wir auch genug Leute im Verein, dem der Verein so am Herzen liegt, dass die auch nochmal das nötige Kleingeld in die Hand genommen hätten.
Sehr schön. Es hat auch so geklappt. Das ist wirklich vielleicht auch ein Leuchtturm sozusagen für andere Vereine, die ein ähnliches Projekt mal auf den Weg bringen wollen. Man braucht einen langen Atem. Man braucht sicherlich auch ein gewisses Coaching. Ich weiß von Christian, dass ihr das hattet, von dem Partner, mit dem ihr zusammengearbeitet habt. Aber es kann funktionieren und es ist ein Weg, den ihr gegangen seid und der ist sehr beeindruckend, wie ich finde. Ihr seid jetzt in der Vereinsentwicklung dabei. Ihr stellt, glaube ich, auch gerade ein Vereinsleitbild, ein neues. Das werden wir jetzt hier ein bisschen zurückstellen, weil wir das relativ zeitnah bei uns in der Zeitung oder auch in den anderen Kanälen natürlich nochmal vorstellen werden. Ihr engagiert euch bzw. positioniert euch ganz klar gegen Rassismus und Ausgrenzung, kann man dieser Tage ja gar nicht oft genug erwähnen. Sehr, sehr positiv, dass ihr das so tut. Wenn du jetzt tatsächlich mal nicht Sport schaust, nicht selber Sport betreibst, was machst du? Du studierst Wirtschaftspsychologie in Hamburg.
Genau.
Hast du mir erzählt. Das ist ein Begriff. Man hat ungefähr eine Ahnung, worum es da geht, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was sind da so die Inhalte? Das würde mich mal interessieren.
Wirtschaftspsychologie, wie der Name sich zusammensetzt, ist viel Wirtschaft, heißt leider auch Mathe.
Das wäre schon mal nichts für mich.
Genau, und eben so was wie Management Basics nennt sich das bei uns, heißt die wirtschaftliche Seite, was man unter BWL kennt. Auf der anderen Seite dann eben diesen Basic-Psychologie-Kram, heißt keine klinische Psychologie, ich könnte jetzt keinen diagnostizieren, ob er irgendwas hat. Mhm. Eher die Psychologie, was jetzt in Richtung Marketing geht oder Führungskräfte, wie spricht man Mitarbeiter überhaupt an oder wie spricht man Kunden an, wie erreicht man Kunden überhaupt, wie ticken Menschen überhaupt.
Ja, okay.
Und das dann eben in Verbindung mit Wirtschaft zu bringen oder einem Unternehmen, weil parallel arbeite ich auch, das ist ein duales Studium, 3 Tage die Woche arbeite ich in Lüneburg, 2 Tage studiere ich in Hamburg und genau, und das zeigt einfach, wie man Menschen und Wirtschaft zusammenbringt.
Finde ich sehr interessant, denn nichts anderes als Menschen betreiben Wirtschaft in dem Moment und zu wissen, wie man es auf verschiedenen Ebenen anpacken kann, dass gewisse Prozesse funktionieren, eben auch auf der psychologischen Ebene, kann nicht schaden und ist sicherlich ein sehr spannendes Feld.
Ja, hilft mir auch unglaublich in der Vereinsarbeit.
Ja.
Am Ende ist Vereinsarbeit auch nur wie ein kleines Unternehmen, wo man die ganzen Menschen zusammenbringen muss, motivieren muss und dass alle für ein Ziel kämpfen.
Für ein Ziel kämpfen, das leitet ein wenig über zum Teil, den wir jetzt besprechen wollen, nämlich eurer Mannschaft, einer Mannschaft und eurem Saisonstart. Ihr seid im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison aufgestiegen, nach, ich glaube, es waren 2, 3 Jahre, wo ihr immer so eine Mannschaft hattet, die euch dann ganz knapp noch auf Distanz halten konnte. Vergangenes Jahr habt ihr es dann als Meister geschafft, in die Verbandsliga aufzusteigen. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass du mir so ein bisschen sagst, du hast da schon freundlicherweise eine gute Vorarbeit geleistet, was sich bei euch im Kader getan hat. Eine Sache ist mir gleich aufgefallen natürlich, du hast es vorhin schon kurz gesagt, ich sehe bei Abgängen einen Namen, Tran, Lenny Tran, dein Bruder, steht auf Abruf bereit. Aber er ist erstmal nicht fest im Kader.
Nee, also Lenny, mein Bruder, zieht nach Hamburg.
Okay.
Der fängt sein Medizinstudium an.
Ja.
Und Medizin ist ja ziemlich zeitaufwendig. Und auch der Weg nach Lüneburg, auch wenn ihn viele Spieler von uns machen, dauert ja auch seine Zeit. Und deshalb ist er am Anfang der Saison auf jeden Fall dabei. Wenn das Studium beginnt, muss er sich natürlich erstmal einleben und deswegen steht er auch auf Abruf. Wenn wir tatsächlich Not am Mann haben, würde er auch einspringen, hat auch Trikot und alles bekommen, aber vorerst setzt er seinen Fokus aufs Studium.
Gut, das ist auch nachvollziehbar. Gerade wenn man ein solch ambitioniertes Studium beginnt, sollte man sicherlich auch erstmal gucken, was passiert da, wie passiert das alles und wer mit dem Studium generell beginnt, muss natürlich auch erstmal wissen, wie sind die Abläufe, wo finde ich was und da kann man dann nicht alles auf einmal natürlich haben. Ja, weitere Abgänge, ich nenne das jetzt einfach mal so, Tom Schmidt, Hendrik Heinze, Christoph Bruns, Jonas Hahn, der auch auf Abruf bereit stünde, wie du geschrieben hast, Jan von Eberstein ist erstmal noch nicht im Kader und Andreas Bechler, der in die zweite Herren wechselt sozusagen. Das sind sicherlich eine ganze Reihe von Namen, die auch ihre Verdienste haben und die euch sicherlich auch wehtun, dass die erstmal nicht dabei sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem mein Bruder, der war letztes Jahr mit Torschützenkönig bei uns intern in der Mannschaft. Jonas Hahn, der in der Abwehr unfassbar viel Arbeit geleistet hat, der aufgrund seines Staatsexamens im Jura auch ein bisschen kürzer treten muss. Mit Hendrik Heinze, der war ja letztes Jahr in Südafrika, hat nur die ersten Spiele mitgemacht. Das haben wir sozusagen schon im Laufe der letzten Saison kompensieren können, aber spielerisch natürlich auch tut absolut weh, ihn zu verlieren. Tom Schmidt hat letztes Jahr nicht mehr so viel gespielt, aber als wir ihn gebraucht haben, war er auf jeden Fall da, vor allem gegen Dannenberg, wo unser Kader nicht so groß war, hat uns sehr geholfen und auch zum Ende ist er den weiten Weg mit nach Edemissen gegangen, hat uns angefeuert, heißt auch ein Verlust fürs Team. Bei Jan von Eberstein, hat es ja genannt, der kommt vielleicht wieder, der ist noch in Stuttgart, der hat uns im Laufe der letzten Saison schon verlassen für ein Praktikum. Und genau, mit Andreas Bechler, viele kennen ihn, glaube ich, unter Steine, muss auch erstmal überlegen, wie er wirklich heißt, der spielt in der zweiten und ist ja immer noch verfügbar.
Ja, dann ist er nicht so weit weg, dass man nicht doch nochmal auf ihn vielleicht zurückgreifen kann. Aber ihr habt natürlich auch Zugänge. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Alexander Stein aus Hamburg, Milan Zander, A-Jugend SG Adendorf-Scharnebeck, wo er in der Landesliga Torschützenkönig war. Und Huga Gudmantis aus Lettland, ein Student, der jetzt hier an der Leuphana studiert.
Genau.
Welchen Eindruck hast du so von den Spielern jetzt gewonnen oder gewinnen können?
Also Huga ist seit gestern das erste Mal im Training gewesen.
Okay.
Hat sich auch schon ganz gut eingefunden, aber ich fange mal bei Alexander Stein an. Älterer Jahrgang, gleicher Jahrgang wie der Coach. Die haben in der A-Jugend zusammen in Oldenburg gespielt. Der wohnt jetzt in Hamburg und wollte mal nochmal richtig Handball, nochmal seinen zweiten Frühling starten. Und ich glaube, das ist ein Spielertyp, den wir brauchen. Ich bin ja schon recht schnell in Handball und wir sind ja alle noch sehr jung. Und ich glaube, ein älterer, erfahrener Spieler tut uns da ganz gut, vor allem in den knappen Spielen am Ende der Saison. Hat man schon gemerkt, bei manchen, da geht ein bisschen die Düse, weil der Druck ist ziemlich hoch, man muss Meister werden, die letzten Jahre wurde man es nicht. Aber ich glaube, da tut Erfahrung einer jungen Mannschaft ganz gut. Um unseren Altersschnitt dann nicht zu hoch zu ziehen, haben wir dann Milan Zander frisch aus der A-Jugend bekommen. Da merkt man noch, dass er aus der A-Jugend kommt, aber ist jetzt schon ein Riesenzuwachs für die Mannschaft. Bringt sich unfassbar viel ein. Muss auch ein bisschen den Sprung zu den Herren schaffen, weil er hat mir auch erzählt, dass schon was anderes, ob man A-Jugend spielt oder Herren, hat er schon bei uns gemerkt, dass er ein bisschen mehr angefasst wird und ein bisschen doller. Und genau, mit Huga, der aus Lettland kam, haben wir einen neuen Außenspieler, ja, wegen einen Ersatz für Lenny. Der hat da auf dem Sportgymnasium gespielt und so wie es gestern ausgesehen hat, ist auf jeden Fall ein guter Zugang.
Prima, das hört sich doch gut an. Und man darf gespannt sein. Ihr habt ja noch ein paar Einheiten, habt ihr noch, ehe es dann losgeht. Ja, die Vorbereitung ist ja jetzt schon quasi fast abgeschlossen. Du hast gesagt, das ist ja auch ein Steckenpferd von Christian Flessner, immer mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken. Ihr habt zum Beispiel mit Faustball-Weltmeisterin Michaela Griewatz ein Training gemacht. Und um einfach mal, ja, ganz andere Einflüsse kennenzulernen. Was ist so dein Eindruck? Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Wo siehst du euch jetzt so kurz vor dem Start?
Die Vorbereitung, du hast gesagt, gelaufen, trifft's ganz gut. Am Anfang mussten wir sehr viel laufen. Durch unsere Spielweise ist es ein bisschen vorausgesetzt, dass wir viel Kondition haben und auch viel laufen können und hohe Intensitäten durchhalten können. Heißt, am Anfang haben wir mit unserer Athletiktrainerin Lisa einen kleinen Wettbewerb gemacht, wo es um Ausdauer ging. Da wurden Kilometer gesammelt oder beim Krafttraining oder auf dem Fahrrad, sodass jeder gegen jeden spielt, dass der Ehrgeiz ein bisschen gepackt wird. Das war der erste Teil der Vorbereitung. Und genau, seit Mitte Juli haben wir auch wieder einen Ball in der Hand, spielen immer mehr Spielzüge ein, auch neue Spielzüge und binden die Neuzugänge ein bisschen ein, dass sie auch unsere Konzepte kennen. Und eigentlich sieht's ganz gut aus bisher. Ich glaube, wir sind bereit fürs erste Saisonspiel. Wie du schon sagtest, wir gucken auch gerne, oder Christian, unser Coach, guckt gerne über den Tellerrand hinaus. Wir hatten das Faustballtraining, was, glaube ich, alle sehr positiv überrascht hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch wir hatten auch einen Fußballtrainer da, der uns mal gezeigt hat, wie man wirklich Fußball spielt. weil ich glaube, erzählen können wir vieles, dass wir Fußball spielen können, aber so ganz reicht es noch nicht. Und da hat er uns mal gezeigt, wie man wirklich Fußball spielt.
Handballer spielen ja unglaublich gern Fußball, habe ich mir sagen lassen. Ne? Also das ist ja dann so, dass eigentlich mir immer wieder gesagt wurde, am Ende eines jeden oder fast jeden Trainings, handballspezifischen Trainings, gibt es dann nochmal eine Fußballrunde. Ist das so?
Ja, leider ist Chris ja nicht so ein Riesenfan von Fußball zum Aufwärmen. Also die meisten Handballteams spielen im Aufwärmen Fußball. Ja, leider ist Christian nicht so ein Riesenfan von, manchmal passiert es. Aber dann ist es auch das größte Highlight des Trainings, wenn mal gekickt werden darf. Traditionell spielt auch vor Weihnachten einmal Team Alt gegen Team Jung. Und da wird auch sagen gesetzt, wer dann auch das Sagen hat, den Rest der Saison.
Okay, das ist spannend zu hören und vielleicht kann man ja Christian dann doch gelegentlich nochmal für ein Fußballspiel begeistern. Du hast es schon gesagt, ihr präferiert einen schnellen Handball. Wie würdest du die Art des Handballs beschreiben, den ihr den Fans zeigen wollt?
Ich würde sagen, dass wir, wenn ich es in zwei Worten, kontrolliertes Chaos.
Das musst du erklären.
Es sieht vielleicht manchmal für Außenstehende so aus, würden wir kreuz und quer laufen, vor allem mit hohem Tempo und dass wir einfach nur mit Vollgas aufs andere Tor laufen. Da steckt aber unfassbar viel Konzept hinter von Christian und die Laufwege, ihm ist unfassbar wichtig, dass jeder weiß, welche Laufwege er hat, dass jeder weiß, wohin er laufen muss und dass sowohl nach vorne als auch zurück, was für mich als Torwart dann am wichtigsten ist, dass die Spieler auch zurücklaufen. Genau, und wir wollen einfach schnelle Tore werfen und lange in der Abwehr bleiben und den Gegner so lange wie möglich stressen, sodass der Gegner einfach nicht in Flow kommen kann. Dass wir viele Stopp-Fouls ziehen, um dann auch eben durch Ballgewinne dann eben schnell das Tor werfen zu können.
Ja, ihr seid eine Mannschaft, die, ja, wie du auch schon sagst, in der Regel sehr guten, sehr schnellen Handball ohnehin spielen könnt, aber ihr könnt es auch aus dem gebundenen Spiel heraus. Ihr seid eigentlich eine Mannschaft, die sehr variabel spielen kann, die eben sich nicht nur auf ein Konzept festlegen lässt, oder?
Ja, wir haben auch unfassbar viele Spielertypen. Wir haben viele 1-gegen-1 Spieler, wir haben aber auch große Typen, die auch mal aus dem Rückraum schmeißen können. Ich würde aber sagen, dass jeder schon eine gute Athletik hat. Aber ich glaube, diese Vielfalt an Spielern macht es aus. Besti, der andere Kapitän und ich, reden ganz oft mit Christian, wenn es um die Kader-Nominierung geht. Und da geht es auch ganz oft, was für Spielertypen brauchen wir eigentlich. Und da wir so viele verschiedene haben, ist es so ein Luxusproblem eigentlich, zu entscheiden, ja, welcher Spieler kommt mit. Und das eher eine Entscheidung für einen Spieler als gegen einen. Weil jeder Spieler von uns kann einfach das Spiel beeinflussen und auch mal wenden. Also man merkt es, unser Topscorer war, glaube ich, gerade mal Top 10 der Liga.
Ja.
Und da merkt man einfach, jeder Spieler von uns kann Tore werfen, jeder Spieler von uns wirft Tore. Wo man denkt, okay, letzte Woche war er nicht im Kader und diese Woche wirft er auf einmal 8 Tore. Mhm. Ich glaube, das ist auch, was uns ausmacht.
Und so ist es zumindest, so kommt es rüber, dass, wenn es denn mal passiert, dass eben Spieler X in dem einen Spiel 8 Tore wirft und das nächste Mal nicht im Kader ist, obwohl er hätte spielen können, dass es dann keinen Sturm gibt in der Mannschaft. Das ist zumindest das, was so immer den Eindruck, den ihr vermittelt und der auch so zum Beispiel dann immer wieder auch betont wird. Also wie funktioniert eine Gruppe? Packt man eine Gruppe an, dass jeder seinen Platz hat und zufrieden ist?
Ja, also ich finde es auch cool bei uns, dass viele Spieler sich mit aufwärmen, obwohl sie gar nicht spielen und sich einfach bereithalten für jeden möglichen Fall. Falls sich einer beim Aufwärmen mal verletzt oder falls während des Spiels mal sich einer verletzt, dass eben alle bereit sind. Ich finde es auch cool, dass immer eigentlich alle zumindest in Heimspielen kommen, auch wenn sie nicht nominiert sind. Wo ich aber auch die Enttäuschung verstehen kann, oh, ich spiele nicht und dann will ich es mir nicht angucken, weil dann kribbelt es mir in den Fingern. Aber eigentlich haben wir immer alle vor Ort. Und unser Team, ich spiele jetzt mit den meisten schon ewig zusammen, aber ich habe noch nie so ein Team gehabt, was wirklich so viel zusammen gemacht hat und auch so miteinander einfach gut funktioniert.
Cool, sehr schön. Jetzt kommt die Frage, bei der Christian, wenn er das jetzt hört, sofort die Augen verdrehen wird, weil er hasst diese Frage, glaube ich. Und er hat mittlerweile brillante Techniken entwickelt, dieser Frage auszuweichen, wenn ich sie ihm stelle. Aber er ist ja heute nicht da, sondern du bist da. Wie sehen eure Saisonziele aus? Habt ihr euch darüber schon unterhalten? Was glaubst du, was ist da so das Ziel für euch primär?
Also ganz haben wir noch nicht drüber gesprochen, das wollen wir Montag machen. Aber ich hoffe, Christian hört jetzt nicht zu. da ja auch viele andere hochgegangen sind, ist mein Ziel, auch wenn wir Aufsteiger sind, schon ins obere Mittelfeld anzugreifen. Klar sind da viele Verbandsligisten, die schon etabliert sind und auch die Liga schon kennen und auch eine andere Härte spielen. Aber du hast schon gesagt, wir wurden die letzten 3 Jahre Zweiter. Und wie ich finde, hätten wir es verdient aufzusteigen, aber es scheiterte immer an einer Mannschaft. Und ich glaube schon, dass wir in der Liga eine sehr gute Rolle spielen können. Sodass ich für mich, oder wenn ich jetzt auch mit anderen rede, schon das obere Mittelfeld angreifen würde. Und hoffentlich nach unten nichts mehr zu tun habe.
Ja, das ist doch mal eine sehr dezidierte und klare Antwort auf diese Frage. Also Christian, nichts für ungut. Kannst dich trotzdem gerne bei mir nächste Woche melden. Ich hätte auch wieder einen guten Buchtipp für dich, weil Christian und ich tauschen uns immer über Bücher aus. Okay, du hast es schon gesagt, ihr habt eine ganz spannende Liga, diese Verbandsliga Ost. Wenn man sich das so anguckt, da sind viele Spiele dabei, die Derby-Charakter haben, allen voran natürlich das Spiel gegen MTV Eindorf, immer noch ein Klassiker, ein Handballklassiker in dieser Region. Aber es gibt den TV Uelzen, auch Seevetal Aßhausen ist jetzt zumindest in der Nachbarschaft, Dannenberg, Altenzelle, Wittingen, hattet ihr auch in der vergangenen Saison, sehr starke Mannschaft sicherlich. Ja, wie würdest du diese Liga insgesamt, seid ihr mit der Zusammensetzung dieser Liga einverstanden oder trifft euch das, kommt euch das zugute? Wie würdest du das einschätzen?
Also als ich die Liga gesehen habe, fand ich es schon cool, weil wir viele Highlight-Spiele haben. Du hast schon die Derbys angesprochen gegen Seevetal, gegen Eindorf oder auch gegen Uelzen. Wir haben ja auch immer Highlights gegen Dannenberg, aber auch ein paar neue Teams. Ich finde es immer cool, auch gegen neue Teams zu spielen, wie zum Beispiel Fredenbeck. Horneburg kannten wir jetzt von vor 2 Jahren, aber auch jetzt in den Raum Celle zu fahren. Finde ich mal spannend, neue Teams kennenzulernen und zu gucken, wie die so Handball spielen. Aber allen voran, glaube ich, wird das Eindorf-Spiel oder die beiden Eindorf-Spiele wieder richtige Top-Spiele. Ich glaube, Eindorf hat auch noch eine Rechnung mit uns offen nach letztem Jahr.
Ja, man erinnert sich an dieses, man hat so ein bisschen was von Deutschland-Frankreich damals gehabt, ne? Also beziehungsweise man erinnerte sich beim Deutschland-Frankreich-Spiel als Lüneburger Handball-Fan auch so ein bisschen an dieses Spiel. Was dann in der letzten Sekunde sozusagen für euch entschieden wurde. Vielleicht erzählst du es nochmal. Das ist ja einfach zu schön, um es nicht nochmal erzählen zu können.
Ja, genau. Also das war auch mit das Highlight der Saison. Gegen Eindorf eigentlich ein Spiel, wo wir das ganze Spiel 1-2 Tore zurücklagen. Dann in der 50. Minute, glaube ich, war es, das Unentschieden geworfen haben. Und dann ging es 10 Minuten lang hin und her. Die einen führen, dann führen die anderen. Und dann letzte 5 Sekunden hatten wir den Ball. Und mussten von der Mittellinie den Ball irgendwie ins Tor kriegen. Und da wirft Paul Dombrowski, der bisher noch gar kein Feldtor in dem Spiel geworfen hat, aus 10 Metern, wobei er wirklich nicht als Rückraumschütze bekannt ist, mit einem ekligen Aufsetzer, also ich als Torhüter hasse auch Aufsetzer, wirft er das Ding da rein und wir gewinnen das in letzter Sekunde. Und da war die Halle auch mega voll und da war es, glaube ich, so laut, wie ich es noch nie erlebt habe in der Sporthalle Oedeme.
Ja, Kollege Uli war vor Ort und schwärmt heute noch. Also das war, glaube ich, eine ganz große Nummer. Und ja, wie gesagt, bei den Olympischen Spielen gab es eine ähnliche, ein bisschen eine ähnliche Dramaturgie beim Viertelfinale Deutschland gegen Frankreich. IKMM, der französische Topstar, hätte wahrscheinlich einfach nur 3-mal prellen müssen, dann wäre das Thema erledigt gewesen. Aber er wollte irgendwie einen Ball über die Abwehr spielen, beziehungsweise über Goller, ne? Goller war es, der den Ball abgefangen hat, ne?
Weiß nicht, ob es Goller war oder Heimann, aber da merkt man, dass IKMM doch noch ein Mensch ist.
Ja.
Nachdem er so viel das Spiel beeinflusst hatte, dass er doch mal so einen Fehler macht.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Franzosen waren mit einem Tor vorn, werfen den Ball quasi weg, Ausgleich und dann in der Verlängerung der Wahnsinn zum Halbfinaleinzug. Jo, euer Spiel am Samstag. 7.9., 7. September, 19.30 Uhr in Oedeme. Rothenburg 2, der Gegner. Was hast du für ein Gefühl? Habt ihr Informationen über den Gegner? Könnt ihr das ungefähr einschätzen?
Informationen nicht wirklich. Rothenburg 2 bin ich gespannt. Ist auch ein neues Team, gegen die wir jetzt noch nie gespielt haben. Da spielen aber auch viele junge Spieler, vor allem auch die erste Mannschaft spielt ja in der Oberliga. Und bei den Teams ist es immer spannend, wie viele Spieler jetzt tatsächlich zweite Herrenspieler sind oder dann doch aus der ersten Herren kommen. Aber eigentlich mache ich mir da gar keine Sorgen, weil die ersten Saisonspiele haben wir jetzt die letzten Jahre immer sehr gut bestritten. Man merkt die Motivation im Team, die Vorfreude steigt. Und ich glaube, da lassen wir wenig anbrennen, vor allem zu Hause. Und da gehe ich mit einem sehr guten Gefühl rein.
Sehr schön, das hört sich gut an. Und so ein Sieg zum Saisonauftakt als Aufsteiger, das wäre ja auch wirklich das, was ihr euch wünschen würdet, um dann die kommenden schweren Aufgaben anzugehen.
Auf jeden Fall.
Denn davon gibt es sicherlich eine Reihe in der Liga, das ist ganz klar. Niklas, wir haben immer mal wieder bei uns im Podcast, im So-Podcast, das Entweder-Oder-Spiel, vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir einfach, welchen davon du bevorzugst oder für was du dich entscheiden würdest. Das machen wir jetzt mal und ich fange an. THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt?
SG Flensburg-Handewitt.
David Späth oder Andi Wolf?
Andi Wolf.
Situation als Torhüter, was ist dir lieber? 7 Meter oder Tempo-Gegenstoß?
7 Meter, weil ich davor noch ein paar nette Worte an den Gegner richten kann.
Ach, so einer bist du. Guck an, okay. Also die Psychologe, naja, Wirtschaftspsychologie beziehungsweise Sportpsychologie, ne? Kann man ja da so ein ganz klein bisschen mit verbinden, ne?
Ja, aber ich rede auch unfassbar gerne im Spiel und also nicht mal was Schlimmes, sondern einfach nur wirklich Nonsens und ja. Das verwirrt schon manche Gegner.
Was würdest du, wenn ich jetzt auf dich zukomme mit einem 7 Meter, also für einen 7 Meter, wir haben 59-43, es steht 23 beide, was würdest du mir sagen?
Also je nachdem, wie das Spiel davor gelaufen ist, wenn du davor schon ein paar verworfen hast, würde ich dich auf jeden Fall daran erinnern.
Dann würde ich wahrscheinlich nicht zum 7-Meter-Punkt kommen, aber gut.
Ja, oder wenn du davor den Ball mal verprellt hast oder dir irgendwas passiert ist, dass du übergetreten bist. Also ich finde schon irgendwas im Spiel, was ich dir an den Kopf werfen kann. Es sind nie schlimme Sachen, aber ich glaube, das bringt schon manche, vor allem jüngere Spieler aus dem Konzept. Und ich glaube, das kann ich ganz gut einfach mal irgendwas labern.
Ah, okay. So sieht das also aus. Ich werde demnächst mal noch genauer drauf achten dann in dem Moment, ob du denn so ein paar Meter nach vorn gehst und nochmal irgendwie so einen Halbsatz fallen lässt.
Von meinem Torwarttrainer von den Besten gelernt.
Okay. Kino oder Netflix?
Kino.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Hard Rock oder Helene?
Helene.
Tatsächlich?
Auf jeden Fall.
Ah, okay. Spannend. Küste oder Berge?
Küste.
Lüneburg oder Hamburg?
Lüneburg.
Buch oder Hörbuch?
Na, dann lieber ein Hörbuch.
St. Pauli oder HSV?
Da gibt's nur den HSV für mich.
Oh, jetzt...
Gut, dass Uli nicht da ist.
Ja, wenn Uli das jetzt hört, dann gibt's richtig Stress nochmal. Nein, natürlich nicht. Ja, sehr schön. Aber Helene ist jetzt spannend. Da muss ich nochmal kurz drauf zurückkommen. Habt ihr wahrscheinlich auch so eine Playlist oder sowas, ne? Ihr habt da also wahrscheinlich so eine große Box. Das ist ja mittlerweile Usus bei fast allen Mannschaften. Und dann gibt's eine Playlist und da ist dann auch mal Atemlos oder ich weiß nicht was dabei, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich die Playlist, die kommt von mir.
Ja, die kommt von dir, ne? Das ist ja praktisch, ne?
Sowohl vor dem Spiel was Passendes, als auch nach einem Spiel. Und ich bin großer Schlager-Fan.
Ja, okay.
Und da zählt auch Helene Fischer zu. Ihre Weihnachtsshow ist immer im Programm. Und da kommt auch mal ein Atemlos durch die Nacht.
Ja, okay, gut. Und gibt es mehrere Playlists, also für Sieg, Niederlage nach dem Spiel? Oder wie ist das so?
Glücklicherweise kam die Niederlagen-Playlist die letzten Jahre nicht so oft. Aber bei einer Niederlage mache ich tatsächlich keine Musik, sondern das macht dann jemand anderes.
Das macht dann der Trainer wahrscheinlich, ne?
Na, das weiß ich nicht. Aber bei mir gibt's nur nach dem Spiel spaßige Lieder.
Ja.
Vielleicht auch, um alle mal wieder aufzumuntern. wenn die
so Après-Ski-Geschichten oder
sowohl als auch.
Ja.
Also alles. Bei mir ist einmal querbeet, aber eben auch viel, was man vielleicht auf der spanischen Insel hören würde.
Verstehe. Gut. Niklas, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr sympathisch, sehr viele spannende Infos und Einblicke in eure Mannschaft, über deine Person natürlich. Jetzt gebe ich dir nochmal 30 bis 60 Sekunden Zeit für unseren Veranstaltungstipp. Du kannst uns dann gleich nochmal sagen, wo die Leute am nächsten Samstag hingehen sollten.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, am 7. September, hast du ja schon erzählt, da haben wir um 19.30 Uhr in der Sporthalle Oedeme unser erstes Heimspiel. Und da wollen wir an die letzten Jahre anknüpfen und die Halle wieder schön voll kriegen. Ist, glaube ich, immer ein Highlight-Spiel, wenn wir unser erstes Spiel haben. Kommen immer viele dazu. Wer vielleicht den Handball noch nicht in Lüneburg kennt, ist, glaube ich, auch ganz cool. Man munkelte, es gibt auch wieder eine Bratwurst. Kalte Getränke gibt es bei uns immer. Und auf jeden Fall guten Sport, würde ich sagen. Heißt, wer Samstag um 19.30 Uhr noch nichts vorhat, kann gerne in die Sporthalle Oedeme kommen. Plätze sind begrenzt. Ich weiß nicht, wie voll es wird, aber frühes Erscheinen lohnt sich immer.
Ja, frühes Erscheinen lohnt sich. Ich werde auch kommen mit der Bratwurst später, sonst hattest du mich jetzt. Gut, okay. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und toi, toi, toi für deine persönliche Entwicklung und für eure Saison als Mannschaft. Wir sind gespannt und hoffen, dass ihr eure Ziele in der Verbandsliga erreicht. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 45 des So-Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank auch an Sascha Schulz, unserem Producer. Ja, wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, schaut Sport, macht Sport und denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.